Es war an einem Abend, da bringt der Vater seinen dreijährigen kleinen Sohn zu Bett. Und er will gerade mit ihm das Abendgebet sprechen. Da sagt der Junge zu ihm: Du Papa, ich habe da eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Wo kommen eigentlich die Menschen her? Es war schon spät und der Vater hatte ehrlich gesagt keine Lust mehr, lang und breit das zu erklären. Er gibt eine kurze Antwort. Gott hat die Menschen aus Staub gemacht, gibt er ihm wohl zur Antwort. Und nun lass uns beten. Nein, sagt der Junge, nein. Ich habe noch eine Frage, Papa. Wohin gehen denn die Menschen, wenn sie sterben? Der Vater hat wieder nur eine kurze Erklärung. Sie werden wieder zu Staub. In dem Moment fasst der kleine Junge unter das Bett, holt so eine Handvoll Staub heraus und sagt: Papa, da ist einer. Die Frage ist jetzt nur, kommt er oder geht er? Wo kommt einer hin, wenn er stirbt? Wir können da jetzt ein bisschen drüber schmunzeln, aber diese Frage hat schon ganz schöne Tiefe. Und jeder von uns kennt ja diese Erfahrungen. Diese schmerzlichen Erfahrungen, wenn jemand aus unserem engsten Umfeld wirklich stirbt. Wenn mitten im Leben der Tod endgültig einen geliebten oder nahestehenden Menschen wirklich von uns wegreißt. So viele von uns kennen doch diese Leere, diese Trauer, diese Not, die mit dem Tod einhergeht. Am liebsten würde man das irgendwie verdrängen. Vergessen. Diese schmerzhaften Erinnerungen irgendwie einfach auslöschen. Quasi dem Tod den Tod erklären. Und doch, wir sollen und wir müssen davon und darüber reden. Irgendwie ist der Tod so ein Tabu geworden. Und immer wieder hört man, ist es denn überhaupt richtig, über das Sterben zu sprechen? Ich glaube schon. Gottes Wort spricht 200 Mal über das Sterben. Dazu noch 150 Mal vom Tod. Ja, es ist ein wichtiges Thema. Und in der Bibel, da wird ziemlich nüchtern und offen auch über das Sterben gesprochen. Der Tod, der wird nicht verharmlost. Der Tod wird auch dort nicht als unser Freund dargestellt, sondern als unser Feind bezeichnet. Und wenn wir uns an die Bibel halten, dann müssen wir vom Sterben sprechen. Im Psalm 90, Vers 12, da steht: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und keiner von uns hier kann sagen, mich geht das nichts an. Sterben müssen wir alle. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und da hilft auch kein Sträuben, kein Jugendwahn und auch kein Wehren. Der Tod ist das Tor, durch das wir alle einmal gehen müssen. Die Frage ist nur, was erwartet uns hinter diesem Tor? Jesus Christus hat oft vom Tod und über die jenseitige Welt dahinter gesprochen. In Lukas, Kapitel 16, in den Versen 19 bis 31, da schenkt er uns so einen Einblick in die Ewigkeit. Und ich fange mal an, diese Verse zu lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Erstmal die Verse 19 bis 22. Es war aber ein reicher Mann. Und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und im Prunk. Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor, voller Geschwüre, und er begehrte, sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Zwei Männer, ganz unterschiedlich, der eine arm, der andere reich. Der Tod trifft beide, unabhängig ihres Status, unabhängig ihres Lebenswerkes, unabhängig ihres Handelns. Sterben, das ist definitiv der Schlussstrich. Der Abschied für immer aus diesem Leben im Hier und Jetzt. Ich weiß es und du weißt es auch. Und doch leben wir häufig so, als würde uns das gar nicht betreffen. Warum spreche ich da heute überhaupt drüber? Weil es mir nötig erscheint, dass wir uns dieser Lage immer wieder neu bewusst werden. Dass wir aufhören, unangenehme Tatsachen irgendwie zu verdrängen. Und ich glaube, wir müssen immer wieder merken, wie ernst es ist, dass unser Leben hier auf Erden mit dem letzten Atemzug wirklich abgeschlossen ist. Vergleichbar vielleicht mit einem Buch, das vollendet ist. Die erste Seite, das ist die Geburt, die letzte der Tod. Alles, was dazwischen ist, steht in diesem Buch. Dein Sterben wird die letzte Seite dieses Buches sein. Und dann liegt die endgültige Fassung vor. Und du kannst keine Seite da herausnehmen. Auch die verschmierten, die hässlichen, auch die verfuschten Seiten nicht. Sie alle bleiben drin. Du fügst auch keine Seite, kein Wort mehr ein, wenn du gestorben bist. Du hättest dies oder jenes noch unbedingt sagen oder tun müssen. Nein. Der Deckel ist geschlossen. Du fügst nichts mehr hinzu. Der Tod ist tatsächlich ein Schlussstrich für unser Leben hier auf Erden. Deshalb verschiebe wichtige Dinge, wichtige Entscheidungen, Vergebungsfragen oder all so Sachen, verschieb das nicht immer weiter auf morgen. Es gibt ein zu spät. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Mit diesem Wissen und dem Anerkennen dieser Tatsache lebst du tatsächlich anders. Setzt du deine Prioritäten hoffentlich anders. Was geschieht beim Tod? Medizinisch sagt man, dein Körper stirbt. Nicht nur in dem Moment, wo du aufhörst zu atmen, sondern in einem Prozess, in dem Zelle für Zelle abstirbt. Am empfindlichsten sind wohl die Zellen des Gehirns. Sie sterben wohl ohne Versorgung nach 8 bis 10 Minuten ab. Dann das Herz, die Leber, die Lunge, die hält noch relativ lange durch, auch die Nieren. Was bleibt? Die Seele? Die ist noch am Leben. Die Bibel bezeugt deutlich, dass nur der Körper stirbt. Der Schlussstrich betrifft den Körper. Was kommt dann? Was geschieht mit meiner Seele und meinem Geist? Lesen wir mal weiter aus Lukas 16. Er starb aber auch der Reiche und wurde begraben, genauso wie Lazarus. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham vom Weiten und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben. Und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet. Du aber leidest Pein. Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft. damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können. Noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen, es ebenso nicht können. Der Mensch erwacht wieder. Das Leben ist wohl nicht einfach vorbei. Sogar erkennt man sich gegenseitig wieder. Und zudem erkennen wir hier zwei Lebenswirklichkeiten. Einer leidet, der andere wird getröstet. Der Reiche erleidet. Das wohl aber nicht nur, weil er reich war, sondern weil er mit seinem Reichtum und seinem Leben wohl falsch umgegangen ist. Und Lazarus, der wird getröstet. Und was erstaunlich ist, er ist wohl kein bisschen verbittert, trotz des unzähligen Unrechts und Leids, dem er in seinem irdischen Leben wohl ausgesetzt war. Einer von den beiden hat wohl offensichtlich in seinem irdischen Leben alles richtig gemacht. Und das, obwohl er viel Not erlitt. Und einer hat wohl alles falsch gemacht, obwohl er in seinem irdischen Leben so bevorzugt schien. Unser Bibeltext schildert uns zwei Orte, an die man nach dem Durchschreiten des Tores des Todes gelangen wird. Entweder an den Ort der Freude oder an den Ort der Qual. Diese Orte sind getrennt voneinander und es gibt keine Verbindung zwischen ihnen. Und man kann diesen Ort offensichtlich nie wieder wechseln. Wer letztlich zu welchem Ort kommt, diese Entscheidung trifft Jesus Christus. Im Hebräerbrief lesen wir im Kapitel 9, Vers 28, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Dort vor diesem Gericht wird das Buch Dein und mein Leben betrachtet. Der Richter, der es betrachtet, ist der gekreuzigte und auferstandene Jesus. Und dieser Jesus Christus wird das entscheidende Wort über unser Leben hinter diesem Tor sprechen. Er entscheidet, ob du und ich, ob wir im Himmel oder am Ort der Qual landen. Hast du aber vor dem Ende deines Lebens hier auf Erden schon eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen? Hast du ihn zu Lebzeiten schon als Herrn und Heiland angenommen? Dann darfst du jetzt schon wissen, wie Jesus entscheiden wird. Du darfst schon jetzt wissen, dass Jesus dich in den Himmel hineinholt. Was ist der Himmel? Ich glaube, wir können uns den Himmel nicht allein aus den Bauklötzen unserer Logik zurechtzimmern. Letztlich werden wir es nicht wirklich verstehen. Wir können nur einen Bruchteil der Schönheit erahnen. Aber allein dieser Bruchteil ist schon so wunderbar und erstrebenswert, dass ich dort unbedingt hin will. So wie Paulus es einmal sagt, zu Jesus in den Himmel zu kommen, ist weit besser als alles das, was hier auf Erden für mich geboten ist. Dabei dürfen wir nicht vergessen, der Himmel ist aber kein Upgrade. Kein Upgrade unseres Lebens nur hier auf Erden. Nein, das Leben im Himmel ist eine ganz völlig neue Lebensform für uns. Eine neue Schöpfung. Etwas, was kein Auge je gesehen hat. Etwas so Wunderbares, dass wir uns letztlich gar nicht vorstellen können. Die Bibel macht deutlich, dass es dort wohl kein Leid mehr geben wird. Keine Schmerzen. Kein Verschleiß, keine Arthrose, keine Bandscheibenprellung oder wie das heißt. Aber auch keine Ungerechtigkeit, keine Lügen, unter denen wir zu leiden haben. Keine Enttäuschung, keine Armut, keine Willkür, keine Traurigkeit, keine Dunkelheit, keine Angst, kein Hunger, kein Abschied, keine Einsamkeit. Stell dir vor, kein Kämpfen mehr mit Übergewicht, keine Glatze, keine Krampfadern, keine Stützstrümpfe, keine Migräne, keine Chemotherapie. Dieser neue Leib, der Auferstehungsleib, den die Bibel verspricht, verheißt ein Leben ohne Schmerzen, ohne Leiden, ohne dass sich dein Körper verbraucht. Perfekt. Und was für mich besonders schön ist, wir werden uns gegenseitig kennen. Man wird seine Lieben, seine Freunde wiedersehen, so sie an Jesus Christus geglaubt haben. Der Himmel wird ein Ort sein, beziehungsweise ist ein Ort, an dem es eine unendliche Freude geben wird. Eine ungetrübte und eine nicht wieder wegnehmbare, eine nicht raubbare Freude, die direkt von Gott kommt. Nicht nur der Körper wird neu, sondern auch unser Herz wird neu werden. Also auch keine Selbstverdammnis mehr. Keine Zweifel daran, ob ich denn jetzt wirklich gerettet bin oder genug getan habe oder ob ich überhaupt Gott genügen kann, ob Gott sich mir überhaupt zuwenden kann und, und. Keine Fragen mehr, ob Gott es wirklich gut mit mir meint. Kein Ringen mehr darum, ob ich jetzt vielleicht auch das Richtige tue oder ob ich vielleicht etwas tue, was mir hinterher so unendlich viel Leid bereitet. Wir werden unmittelbar mit Jesus und mit dem Vater zusammen sein. Jesus wird wirklich seinen Arm um mich legen und mich trösten. Jetzt denk mal an deinen Angehörigen, den du zu Grabe hast tragen müssen, der im Glauben heimgegangen ist. Der erlebt das jetzt. Der erlebt das in Reinform. Zudem werden wir nicht mehr unter unserer eigenen Sünde und unserer Sündhaftigkeit leiden. Endlich wird unsere Beziehung zu Gott nicht mehr von Sünde beeinflusst. Ist dir, keine andere Religion, keine andere Philosophie verspricht einen neuen Körper, ein neues Herz und einen neuen Sinn. Und das in Ewigkeit. Und nie wieder wird im Himmel auch nur das kleinste Defizit sein. Nur im Evangelium Jesu Christi finden verletzte und scheiternde Menschen eine so unfassbare Hoffnung in dieses neue Leben mit Christus. Im Himmel werden wir unendlich mit Jesus verbunden und getröstet sein. Der Himmel ist ein wunderbarer Ort. Es gibt nichts Größeres für uns. Johannes darf einen Blick hineinwerfen. Und da heißt es, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Was Trostworte, wie wunderbar das ausgedrückt ist, wie großartig. Es ist so erstrebenswert, das zu sehen. Es ist so erstrebenswert, sich daran festzuhalten. Es ist so lohnenswert, das nicht aus den Augen zu verlassen. Und nichts, was wir hier auf Erden haben, keine Sorge, aber auch nicht nach, was so toll erscheinen mag, was uns so begehrlich erscheinen mag, kommt dem gleich. Es ist einfach so. Aber bei dem Allen dürfen wir eins nicht verschweigen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Jesus berichtet ja im Lukas-Evangelium, dass der Reiche in seinem Leben Jesus scheinbar nicht annehmen wollte, nicht umkehrte und wohl hauptsächlich seinen eigenen Vorteil suchte, ihm nicht folgte. Und nach seinem Tod kommt er tatsächlich an den Ort der Qual. Unumkehrbar. Der arme Lazarus, der hat viel Unrecht erlebt, viel Not ertragen müssen, kein schönes Leben geführt. Aber offensichtlich ist er zu Jesus umgekehrt und ist nun in Abrahams Schoß im Himmel, wo er getröstet und gesegnet wird. Der Reiche erkennt, dass er an seiner Situation wohl nichts mehr ändern kann. Aber er will wenigstens seine Brüder noch warnen. Er versprach sich von Lazarus, dass er von den Toten auferweckt würde und zu seinen Verwandten gehen könnte. Dann wären sie wenigstens im Glauben und noch rechtzeitig eine Entscheidung für Jesus treffen. Das funktioniert nicht. Lazarus bleibt in der Herrlichkeit des Himmels und muss nie wieder da raus. Wir hören sogar von einem Lazarus, der von Jesus von den Toten auferweckt wurde. Aber glauben nun die Skeptiker, die Zweifelnden, die Feinde von Jesus, als sie die Auferweckung von Jesus sehen, dass auch sie ewiges Leben empfangen könnten? Man sollte es eigentlich annehmen, wenn einer aus dem Todesgrab, aus der Höhle rauskommt und sagt, das hat Jesus gemacht. Dass die Leute sagen, wow! Da bin ich dabei. Tun die aber nicht. Wegen einer Totenauferstehung glaubt der Mensch Gott noch lange nicht. Nein, Jesus sagt zu Recht, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufsteht. Aber was muss dann passieren, damit ich an Jesus glaube? Damit ich selbst nicht an den Ort der Qual komme, sondern zu Gott im Himmel. Ich glaube, es hängt an einem ganz wichtigen Vers, dass wir den verstehen lernen. Ich glaube, es hängt an Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich wünsche dir von Herzen, dass du diesen Vers auswendig lernst und dass du diesen Vers anfängst zu buchstabieren, dass du ihn dir durchdenkst von vorne bis hinten und wieder zurück, dass du verstehst, was es bedeutet, wenn hier gesagt wird, denn Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen eigenen Sohn Jesus Christus gibt, für mich und für dich. Damit, wenn ich an ihn glaube, damit, wenn ich das annehme, was er im Kreuz von Golgatha für mich getan hat, damit der Weg nach dem Tod für mich klar wird. Weil Gott es nicht will, dass du da landest, wo du nicht mehr rauskommst. Weil Gott es nicht will, dass du an den Ort der Qual musst. Weil Gott es nicht will, dass der Satan letztendlich seinen Triumph feiert über dich. Deshalb gibt er seinen Sohn, damit der Tod überwunden wird, damit der Satan besiegt wird, damit du eine Lebensperspektive hast. Ewiges Leben haben wir alle. Die Frage ist nur, wo? Und ich möchte meine Ewigkeit in Gottes Armen zu bringen. Und hier ist die Antwort. Hier wird beschrieben, wie es funktioniert. Ich brauche kein Wunder dafür. Ich brauche nur Jesus. Ich brauche seinen Tod am Kreuz für mich, dass er meine Schuld abwäscht, dass er mich versöhnt mit dem Vater im Himmel. Ich brauche es, an Jesus und sein Heilshandeln zu glauben. Und das hier und jetzt. An Jesus glauben, was bedeutet es, zu glauben? Es bedeutet, mit seinem Leben zu Jesus zu kommen. Mit dem ganzen Buch deines Lebens, mit allem, was darin aufgezeichnet ist. Meine guten und meine schlechten Seiten. Das, was schön geschrieben ist, aber auch das, was verhunzt ist. Alles, was darin aufgezeichnet ist, gehört an dieses Kreuz. Meine guten, meine schlechten Seiten. Und dieses ganze Buch, mein ganzes Leben, möchte ich Jesus geben. Wenn ich das Buch gebe, sage ich damit, Jesus Christus, nimm mein Leben, das Gute und das Schlechte. Ich danke dir für alles Gute und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du mir all das Schlechte, das ich getan habe, vergibst. Ich will glauben, dass du für meine verschmierten Seiten, für meine Sünden am Kreuz von Golgatha bezahlt hast und damit den Weg zum Himmel frei gemacht hast. Jetzt unterstelle ich mein Leben deiner Führung. Ich will auf dich hören, dir begegnen, ein Stück schon auf dieser Erde heil werden. Aber vor allem, dass ich, wenn ich durch das Tor des Todes gehe, zu dir in den Himmel kommen werde. Gewiss in den Himmel kommen werde und ewig bei dir sein. Die Herzensentscheidung, das Ja-Sagen zu Jesus Christus, das schenkt das ewige Leben. Nicht mehr und nicht weniger. Es geht mehr, als das nur für richtig zu halten. Es geht um mehr, als das nur theoretisch zu wissen. Es geht um diese klare, getroffene Entscheidung. Welche Entscheidung hast du bezüglich Jesus getroffen? Eine klare Entscheidung für Jesus oder nicht? Diese Entscheidung wird bestimmen, wohin du gehst. Christen, die eine klare Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, wissen, wohin sie gehen. Dahin, wohin Lazarus gekommen ist, nämlich in die himmlische Ewigkeit. Welche Entscheidung triffst du? Vielleicht ist der ein oder andere da, der diese Entscheidung nicht so klar getroffen hat. Ich lade jetzt ein zu einem Gebet, ich spreche das vor. Ich lade dich ein, das in der Stille mitzubeten, wenn es für dich dran ist. Wirklich dieses Gebet, diese Entscheidung zu treffen im Gebet, jetzt. Nicht verschieben auf morgen oder auf in 3 Wochen oder so, sondern jetzt, hier und heute. Und vielleicht hast du diese Entscheidung sogar mal getroffen und du bist irgendwie ganz weg von dieser Entscheidung. Irgendwie ist dir das Leben da kreuz und quer gekommen zu. Dann treff sie heute wieder neu, mit Jesus zu gehen. Es ist die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Mach das nicht hemdsärmlich. Ich lade dich sogar ein. Und wenn das für alle irgendwie merkwürdig ist, wenn du das willst, steh auf dazu. Stell dich zu Gott, weil Gott wird sich dann auch zu dir stellen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du stellst uns in so eine Entscheidung hinein. Du stellst dich hinein in eine Entscheidung, die für uns lebensnotwendig ist, die über unser Leben entscheidet, auch über unser Leben nach dem Tod. Herr, und ich möchte jetzt so stellvertretend für uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Und wenn dir es möglich ist und du das von Herzen willst, lade ich dich ein, bete es im Stillen mit, steh dazu auf. danke dir, dass du all meine Schuld am Kreuz von Golgatha gesühnt hast, die mich trennt von meinem Vater im Himmel. Und ich will mein Leben mit dir leben. Von diesem Moment. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen als meinen Herrn und Heiland. Ich bitte dich, versöhne mich mit dem Vater in dem Himmel. Wasche mich rein durch dein kostbares Blut. Und erfülle mich mit deinem wunderbaren Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass dieses Gebet ausreicht, um nach meinem Tod in Ewigkeit mit dir verbunden zu bleiben. Ich will mit dir leben, jeden Tag, in all meiner Schwachheit, in all meinen Nöten, in all meinen Freuden. Amen. Wir nehmen wieder Platz.